Hallo, liebe Labenden, Frühlaber, Spätlaber, Altlaber, Junglaber. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Alles Lab mit Tom und Alex. Hallo, Tom.
Guten Morgen.
Guten Morgen, genau. Heute werden wir ein bisschen Deep Talk betreiben. Und zwar werden wir Lab mal von der psychologischen Seite ein wenig beleuchten. Dazu nützt mir mein komplett nicht wissenschaftlicher Hintergrund meiner Arbeit. Die muss ich jetzt zwar nicht wiederholen, aber seid versichert, dass ich mich mit so einem Kram beschäftigen darf. Und wir werden heute mal gucken oder anreißen, welchen Nutzen sozusagen unser Spiel hat. Und zwar auf unseren Kopf, sozusagen auf unsere Psyche. Mhm. Wir werden möglicherweise einige Folgen davon vertiefen. Wir haben festgestellt, das Feld ist so groß und bedarf vielleicht hier und da nur weiterer Erklärung, vielleicht sogar auch noch nützlicher Tipps, wie man die einzelnen Bereiche noch besser ausbauen kann. Wir hatten ja schon festgestellt, viele mögen den Teil von Kreativität im Lab. Und wenn man fragt, warum spielst du Lab, kommen ja häufig Fragen wie, ja, das ist nicht, war schon immer interessiert an Lab oder an Fantasy oder am Verkleiden oder am Darstellen und solche Sachen. Und heute gehen wir eher auf die hintergründigen Bedürfnisse ein, die nicht immer so leicht zu formulieren sind.
Das bedeutet, du erklärst uns heute, wie wir alle jeweils die mächtigste Magier in der Mittellande werden durch Psychologie, weil jeder uns annimmt, hey, wir sind der stärkste oder die stärkste Magierin.
Moment, Psychologie ist nicht zu verwechseln mit Magie bei Hogwarts.
Okay.
Kriegt keinen Zauberstab in die Hand, richtet den auf eine Person und sagt, so, jetzt mach oder ich mach.
Okay, na gut, nicht. War ein Versuch wert.
Ah, okay. Tom, erzähl doch noch mal ganz kurz, damit wir da einen Einstieg haben. Was ist deine Motivation noch mal gewesen bei Lab, mit Lab anzufangen?
Mit Lab anzufangen? Naja, ich wollte diese Bücher, die man so gelesen hat, sowas wie den Herr der Ringe oder irgendwie Shannara oder diverse andere, sowas wie die Driste Ordenreihe oder welche auch immer. Da gibt es ja so viele Fantasy-Bücher, die wollte ich erleben. Und nicht nur in meinem Kopf, wenn ich es lese, nacherleben, sondern ich wollte quasi Teil dieses Abenteuers sein oder dieser Geschichte. Und deshalb habe ich mit Lab angefangen.
Mhm. Ja. Hervorragend. Ich glaube, das deckt sich mit ganz vielen Antworten, die andere auch haben, ne? mit Bastelhintergrund und so weiter. Mhm. Nun ist der Mensch ja auch ein bisschen komplexer gestrickt. Das ist total okay und viele machen das ja, ihren sogenannten Neigungen und Interessen zu folgen. Oder man hat Wünsche, man hat Interessen, man hat Ideen und versucht, diese zu erfüllen und umzusetzen. Mit Bedürfnissen sieht das manchmal ein bisschen trickiger aus. Wir haben verschiedene Grundbedürfnisse. Falls jemand schon mal was von Maslow gehört hat, dürfte da jetzt eine Klingel klingeln. Maslow werde ich ein bisschen außen vor lassen. Ich persönlich bin kein großer Fan von der Theorie, einfach weil er das als Pyramide aufgebaut hat und man da schnell denkt, ich kann nur die nächste Stufe erklimmen, wenn die darunter funktioniert. Nur noch mal, um einen ganz groben Einblick zu geben, Maslow hat halt Grundbedürfnisse herauskristallisiert, die er in einem hierarchischen Modell dargestellt hat. Und es gibt so die Basis der sogenannten Grund- und Existenzbedürfnisse, worauf sich dann sowas wie Essen, Trinken, Atmen und so weiter beziehen. Und ich gehe immer davon aus, dass wir, wenn wir in dieser westlichen Welt und westlich kulturell geprägten Welt leben und uns das Lab leisten können, dass solche Ängste und Nöte bei uns erstmal vielleicht nicht ganz so stark sind. Das kann natürlich im Einzelfall immer mal anders sein oder man ist mal gestresst, weil das Geld nicht so richtig stimmt oder ich Angst habe, ich ende auf der Straße oder so, was auch immer. Aber bestimmte Grundbedürfnisse haben wir halt als Menschen oder richtig, ne, Schlaf, ich werde jetzt auch älter und so weiter, ich liebe meinen Schlaf und jeder wird gestört und solche Sachen. Ich bin dann diejenige, die sich eine Socke vors Zelt hängt, zu sagen, lass mich nachts in Ruhe schlafen.
Ist Moment, Moment, Moment,
genau.
Internationales
das,
Zeichen.
Das war was.
Wissen wir alle etwas nicht.
Stimmt, das war was anderes. Socke auf der Klinke, das war irgendwie, ja, was anderes. Okay, aber es soll ja angeblich Labs geben, wo man dann hinterher sagt oder ankreuzen darf, vorher möchte ich gestört werden, ist das okay für mich und so weiter. Und ich kenne einfach schon sehr viele Menschen, die früher, Hashtag, ne, früher, gesagt haben, ja klar, weckt mich für jeden Scheiß und dann immer auch um 3:30 Uhr nachts zur dümmsten Stunde oder irgendwann morgens, ne, aus dem Bett geschmissen wurden, um dann XY zu tun. Aber es ist auch durchaus okay und es erfüllt halt unseren Wunsch nach einem dieser Grundbedürfnisse, dass man halt seinen Schlaf bekommt. Gerade wenn man vielleicht jetzt bei uns ins Arbeitsleben eingebunden ist und Montag wieder frisch auf der Matte stehen muss, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn bestimmte Sachen erfüllt werden. Genauso wie der Wunsch nach, ich habe Zugang zu Trinkwasser, auch auf so einem Lab, auch wenn, ne, so keiner würde akzeptieren, wenn es gar keine sanitären Anlagen gäbe und sagt, hier hast du einen Klappspaten, Kack in den Wald. Das sind vielleicht für die Hartgesorgten, nur mit vorheriger Ankündigung zu sagen, es wird ein Wanderkon, es wird hart und bringt euren Scheiß selber mit. Ich möchte einen Abort haben, der halbwegs sauber ist. Stichwort, irgendwie Hygienemaßnahmen sollten erhalten werden. Ich möchte soweit kulinarisch versorgt werden, dass ich keinen großen Hunger schiebe. Und wie das da jemand selber regelt, ist ja jedem selber überlassen. Aber wir brauchen was zu trinken, wir brauchen was zu essen, wir brauchen ein bisschen Ruhe. Wir brauchen saubere Luft, wenn das die ganze Zeit neben einer Müllkippe stattfindet oder neben einem krass bedüngten Feld und wir die ganze Zeit mit unangenehmen Gerüchen konfrontiert werden, dann meckern wir auch. Und wenn wir merken, wir haben nicht genug eingepackt, uns ist die ganze Zeit kalt oder sonst irgendwas. Mhm. Solche Sachen gehen ja an unsere Grundbedürfnisse. Das ist alles Maslow zuzuschieben, was ja auch okay ist und super ist. Bestimmte Sachen würde ich jetzt hier aber rauslassen und eher auf die psychologischen Bedürfnisse eingehen. Die würde ich gleich kurz noch mal anreißen. Aber Tom, soweit ist das, glaube ich, verständlich, oder?
Ja, habe ich verstanden. Du hattest mich schon bei der Socke natürlich, aber das dürfte klar sein.
Oh, shit. Da gibt es bestimmt andere Zeichen dafür. genau. Also für die Cracks unter euch, die gerne an Quellen und Namen und so weiter damit was anfangen können, ich werde versuchen, die Namen dazu, von denen ich das habe, auch zu nennen. Und Tom packt den ganzen Kram wie immer in die Shownotes, beziehungsweise den Namen und auch die Theorien, die dahinter stehen.
Mach ich.
Okay. Ich würde mich in diesem Podcast und auch in weiteren auf die Konsistenztheorie nach Klaus Grawe richten. Den benutzen wir in unserer Arbeit relativ viel, weil wir bedürfnisorientiert arbeiten. Das heißt, wir gucken nach bestimmten psychologischen Grundbedürfnissen. Und oh Wunder, wir haben festgestellt, nicht nur wir, jeder hat das festgestellt, der in dem Bereich arbeitet, dass zum Beispiel Spielen ganz viele dieser Grundbedürfnisse schon mal befriedigt. Weshalb wir und nicht nur zum Beispiel Kinder von Grund auf, aber halt auch Erwachsene eigentlich immer noch gerne spielen.
Was meinst du mit Spielen? Meinst du, wir verkleiden uns, also wir ziehen uns die Ritterrüstung an und fahren auf eine Live-Rollenspiel-Convention als Ritter Kunibald oder die Ritterin? Oder reden wir von, nein, ich fahre auf ein Ambiente-Con mit einem Gesindecharakter und erlebe in der Taverne, spiele ich, dann gehe ich hin, um mal Würfelspiele zu spielen. Mhm. Mhm. Welcher Teil davon? Bitte sag nicht alle. Ja.
Ja, genau, eigentlich alles. Weil Rollenspiel ist ja nur eine Form von Spiel.
Ah, okay.
Es gibt ja verschiedene Arten von Spiel. Es gibt so, wenn du meine Kinder betrachtet, spricht man, wenn die halt anfangen mit, die machen auch schon Rollenspiele, wenn sie relativ lütt sind. Manchmal leider noch in diesen sehr vorgeprägten Rollen oder mit diesen, ich bin die Mutti, du bist Papi, du bist Kind. Und dann spielen sie, oder sie spielen Einkaufsladen, heutzutage wahrscheinlich weniger, aber sie spielen verschiedene Sachen, wo sie die Rollen festlegen, sprich Regeln festlegen, aber halt auch festlegen und sagen, wir spielen. Und das klappt meistens am besten, wenn man sich auch noch darauf einigt, was man da spielt. Aber ich meine auch generell Spielen. Also wenn wir anfangen, ich weiß nicht, was deine erste Kindheitserinnerung an Spielen ist. Also ich bestimmt auch mit meiner Puppe irgendwelche Sachen oder mit meinem Esel und keine Ahnung, welchen Tieren und Menschen ich Dinge erkundet und gespielt habe. Aber halt auch sowas wie Brettspiele. Ne, sowas wie Mensch, ärgere dich nicht. Das heißt, ich sitze selten bis gar nicht alleine an so einem Spiel, sondern ich habe ja immer erstmal jemanden, mit dem ich spiele. Mhm. Weil mindestens zu zweit oder mit mehreren Personen macht es einfach wesentlich mehr Spaß und erfüllt halt auch einer unserer ersten Grundbedürfnisse, das Bedürfnis nach Bindung. Das heißt Anbindung. Da könnte man jetzt ganz weit ausholen und ich wäre dann vielleicht sowas wie bei Ainsworth und Bowlby mit Bindungstheorien etc. Das hebe ich mir erstmal für einen späteren Zeitpunkt auf. Aber erstmal gesagt, wir haben ein Bedürfnis daran, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.
Bedeutet, betrifft auch dieses klassische dieses Thema, hey, ich gehe auf eine Convention und ich habe da eine Gruppe, mit der ich hingehe. Ich gehe da nicht allein hin, sondern mit der Gruppe zusammen.
Mhm. Ah, okay. Auch das. Ne? Also viele gehen ja schon mal auf eine Convention und fühlen sich sicherer in der Gruppe. Wir sind ja Herdentiere sozusagen. Mhm. Wir haben in der Masse überlebt. Wir haben überlebt, weil wir mehrere waren. Und meistens ist so Exklusion aus der Gruppe früher, damit meine ich tausende von Jahren früher, der sichere Tod gewesen. Weil du hast den Schutz der Gruppe nicht, du hast den Support und das Essen und diese ganze System hat nicht gut alleine funktioniert. Damit meine ich heute nicht, dass du heute nicht den Luxus hast, dich zu entscheiden, dass du mal allein sein willst oder auch mal als Eremit irgendwo auf einer einsamen Insel oder gehst auf den Berg. Das sind ja immer eher die Ausnahmen. Die Regel ist, wir sind soziale Wesen, wir mögen das soziale Gefüge und wollen irgendwie miteinander klarkommen. Und auch gerade, wenn ich mich auf ein Live-Rollenspiel, ich mache Rollenspiel, das heißt, ne, wir alle sind uns einig über bestimmtes Ordnungsset, also ein bestimmtes Regelset auch auf dieser Con, was ja schon das zweite Grundbedürfnis ist, das Grundbedürfnis nach Ordnung und Kontrolle. Wenn wir uns alle auf die gleichen Regeln einigen und nach dem gleichen Set spielen, sind wir alle besser drauf. Also wenn jemand gegen diese Regeln verstößt, wie zum Beispiel Trefferpunkte ignorieren, finden wir das in der Gesamtheit meistens nicht so geil. Mhm. No? Das heißt, wenn wir uns alle einigen und nach den gleichen Regeln spielen und zusammenspielen, sind schon mal zwei Grundbedürfnisse erfüllt. Und das ist eigentlich fast in jedem Spiel vorhanden. Wenn ich Mensch ärgere, sich nicht spiele, habe ich bestimmte Regeln, das Spiel. Nicht jeder hüpft von seiner Homebase, ich würfel eine 6 und gehe direkt ins Haus. Sondern ich gehe erstmal raus. Das ist ja die Regel, ich würfel eine 6 und darf eine aus meinem Home raussetzen und ich muss die halt in das andere Häumchen irgendwie bringen. Und dann gibt es verschiedene Regeln und du hast vielleicht schon mal erlebt, dass unterschiedliche Mensch ärgere dich nicht Leute unterschiedliche Regeln haben, manchmal. Die meisten ist eine 6 raus, noch eine 6 darf nochmal und so weiter und dann kommt dieses mit diesem Rausschmeißen, was ja schön ist. Und auf einmal fangen Leute an, du darfst auch rückwärts rausgehen und jemanden rausschmeißen. Oder wenn du jemanden nicht rausgeschmissen hast, was ja vielleicht eine Option wäre, musst du den rausschmeißen, ansonsten wirst du selber rausgeschmissen. Und so solche Sachen, wir Menschen neigen dazu, uns Regeln auch zu erweitern oder anders zu gestalten, wenn uns das ursprüngliche Set nicht so klappt. Weshalb es ja auch mehrere Rollenspielkonzepte gibt. Weil den einen macht mehr das Spaß und den anderen mehr das.
Deswegen hat sich ja aus den Regelwerken, aus den Lab-Regelwerken, wenn ich das so richtig jetzt gerade bei dir nachvollziehen kann, dass du kannst, was du darstellen kannst, rausentwickelt oder das Nordic Lab oder...
Genau, wenn ich von vor 25 Jahren an Lab denke, waren die Lab-Regeln quasi unsere Bibel. Da liefen teilweise Leute mit einer kleinen Ausgabe des Regelwerks in ihrer Tasche rum, um nochmal zu gucken, wie viele Punkte das kostete, wie viel Murmelchen darf ich jetzt aus dem Beutelchen ziehen, damit dieser Zauber wirkt und irgendwann ist es vorbei etc. pp. Inzwischen ist die Community, glaube ich, so sehr gewachsen und wir vertrauen uns einander gegenseitig genug und haben immer noch das Gefühl von, hier läuft alles mit rechten Dingen und Ordnung zu, dass du viel freier bist in der Gestaltung und auch in der Darstellung. Und wir festgestellt haben, die Regel, ich glaube dir das lieber, was du da zauberst, bevor du in deinem Beutel kramst und mir 3 Kugeln entgegenhältst, sagst, guck mal, Zauber geglückt, haben wir uns irgendwie geeinigt, dass wir mehr davon haben, wenn das eine tolle Darstellung ist, die nicht gestört wird durch irgendwelches Blättern und Ausgeben von und so weiter. Das heißt, die Regeln haben sich ja verändert und erweitert, aber so, dass sie anscheinend für die Masse spieldienlich sind. Das ist eine gute Sache. Solange man sich einigt auf bestimmte Sachen, dass sie für die Leute, die an dieser Convention teilnehmen, funktionieren, haben wir uns ja trotzdem auf, oder zumindest diese Regeln akzeptiert, dadurch, dass ich zu dieser Convention gehe, was ja freiwillig ist.
Konsens ist grundsätzlich eine sinnvolle Sache, weil das bedeutet, dass Kommunikation stattgefunden hat und auch entsprechend dadurch eine Lösung entstanden ist, die für alle dann greift und gilt und so weiter.
Genau. Und wenn ich sehe, ich möchte mich für eine Convention anmelden und die spielen nach That's Life und ich denke mir so, That's Life stinkt, das möchte ich nicht, dann gehe ich da vielleicht gar nicht hin.
Ja,
oder? Warum auch immer. Du hast deine persönlichen Gründe, warum dir vielleicht bestimmte Regelwerke so gar nicht passen. Oder du denkst dir, komme ich mit klar. Mhm. Andere, ne, anderes Lab, andere Sitten, andere Regeln, kann ich mit um.
Ich muss dazu sagen, ich fahre sehr, sehr gerne in Deutschland auf unterschiedlichste Cons in unterschiedlichen Gegenden, weil die Spielstile das sind, was mich wirklich reizt zu erleben, weil das wirklich etwas ganz anderes ist, als man das sonst so kennt. Wenn du nur in, keine Ahnung, jetzt nur in Rheinland-Pfalz spielst, dann ist das ein Unterschied gegenüber den norddeutschen Community oder der süddeutschen Thema Baden-Württemberg, die nochmal anders spielen, oder der Schweizer oder der Österreicher. Das sind alles deutschsprachige Communities, aber die sind tatsächlich in ihrem Spiel und in der Darstellung sehr hart unterschiedlich. Und das macht's aber aus, weil du dann selber merkst, okay, was definiert deine Rolle, was definiert dein Spiel, was willst du eigentlich erleben? Ja, also.
Genau, okay. Passt doch. Also ne, wir machen uns da gemütlich, wo wir uns am besten aufgehoben fühlen. Mhm. Und du hast gerade einen Aspekt angesprochen, der ist jetzt zwar nicht bei Klaus Grawe zu finden, allerdings wurde der auch an die Konsistenztheorie angeknüpft. Mhm. Ich glaube, das war Fromm, hieß der, glaube ich, Erich Fromm, genau, sollte sein, oder noch andere Menschen, wie zum Beispiel Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff, falls jemand auf Namen steht, die sagten, wir haben auch einen Drang, der sozusagen nach außen gerichtet ist, und zwar der Exploration und des Neuen und des Erkunden. Mhm. Ne? Das heißt, wir mögen auch manchmal ganz gerne einfach neue Sachen erfinden. Zum Glück ist die Neugierde da. Ich dachte immer zu meinem Klientel, seid froh, dass wir das haben, ansonsten würden wir wahrscheinlich immer noch ohne Feuer in der Höhle hocken. Oder ihr würdet immer noch alle irgendwie auf alle meine Entchen hängen geblieben sein, weil das ist der geile Shit und alles andere, was Neues, ist doof. Zum Glück funktionieren wir so nicht und wir mögen auch gerne Abwechslung. Und es erfüllt noch ein anderes Prinzip, da komme ich aber gleich noch zu.
Okay.
Genau, also wir haben bestimmte Bedürfnisse nach Maslow, ne? Also wie gesagt, Essen, Trinken und so weiter, warm und trocken lagern und so weiter. Wir haben Bindungsbedürfnis, die Kontakt mit anderen Menschen. Wie gesagt, kann ich später noch was zu sagen wegen Evolution und so. Wir haben das Bedürfnis nach bestimmten Regeln und Kontrolle. Keiner mag gerne Kontrolle entzogen bekommen. Menschen reagieren komisch, wenn ihnen Kontrolle entzogen wird. Und das merkt man auch immer wieder auf Labs. Vielleicht hat jeder von euch schon mal die Situation erlebt, da passiert irgendwas im Plot, was komplett nicht in eurer Hand liegt. Nach dem Motto, ihr denkt, ihr habt alles richtig gemacht und ist es doch so und so und so. Und wir haben ja so eine Erwartung halt auch an uns selber und auch an das, was wir tun. Und auf einmal passiert komplett was anderes. Und von wegen dieses, es passiert vor euren Augen und ihr fühlt euch nur als Statist und ihr habt kaum Einfluss darauf, dass da gerade, am besten noch im Telling, weißt du, sowas wie, ja, und ihr seht, euer ganzes Lager brennt ab und du stehst da nur und denkst so, the fuck. Das heißt, und euch wurde jede Einflussmöglichkeit genommen. Das gibt kein tolles Gefühl. Das ist ja immer wieder was manche SLs auch manchmal etwas zu sehr ausreizen vielleicht. Es ist okay, den Kontrollverlust kurz zu erleben, um nachher gegenzusteuern zu können, zu sagen, ah, das kann ich tun, um es wieder gerade zu biegen. Mhm. Ja, aber auch schon ein Dreijähriger weiß, sobald er Schleifen an einem Schuh binden kann, dass das toll ist, wenn man das selber macht. Und wenn man es für ihn macht, dann gibt es erstmal Gezeter. Und wir zetern auch als Erwachsene ganz genauso, wenn Leute Sachen für uns machen, die wir eigentlich selber machen wollen. Mhm. Ne? Oder uns Sachen aus unserem Kontrollbereich rausnehmen. Okay. Es sei denn, und das ist der Gegenspieler zur Kontrolle, ich vertraue drauf, dass das schon gut wird. Vielleicht kenne ich das System des dieses Spiels, dieser SL, und denke mir so, ja, lass mal. Im Moment denkst du, der Arsch geht auf Grundeis und alles geht den Bach runter, das wird schon. Das Vertrauen darin, dass es schon wird, kann ja auch dann sozusagen so ein bisschen der Rettungsanker sein. Aber generell Kontrolle aufzugeben, ist ungeil.
Du meinst, es ist nicht schön, wenn du in einem festen Lager bist und auf einmal durch massive NSC-Angriffe gezwungen wirst, in den Wald zu fliehen und in einer Waldkuhle zu übernachten, obwohl es hieß, hey, Vollverpflegung, bitte.
Genau.
Und dann
Ambientekon.
Dann kriegt ihr quasi Survival Lab.
Genau. Wenn du sowas erwartest, dann gehst du natürlich auch auf Cons, weil dieses kurzfristige Aufgabe von Kontrolle ja schon seinen Reiz hat. Thema Rollercoaster, wie heißt das auf Deutsch? Achterbahn. Ah, Achterbahn. In der Achterbahn habe ich ja den Nervenkitzel, indem man mal ganz kurz Kontrolle abgeben darf. Auch andere Sachen, wo man mal kurz Kontrolle abgeben darf, sind ja auch ganz reizvoll. Aber mit dem Wissen, dass ich sie mir wiederholen kann. Das heißt, diese Kontrollabgabe ist temporär und gewollt. Dann ist es okay.
Okay.
Irgend so ein Typ geht zu einer Domina, Dominitrax, Trix, Trex, keine Ahnung, ich versuche gerade den genderneutralen Begriff, habe ich gerade nicht auf der Kette.
Dominierende Person?
Dominierende Person, dankeschön. Ja. Ja, so von wegen in dem Spielfeld. Und ich sage, ich gebe da gerade mal die Kontrolle ab, aber da weiß ich, habe eine Stunde gebucht, in einer Stunde bin ich hier wieder raus. Wenn das ein Zustand wäre, der nicht kontrollierbar lange andauert und nach dem Motto, und auf einmal dreht jemand frei und sagt, hör zu, mein Freund, du dachtest, du kommst um 18:30 raus, falsch gedacht, mal gucken, wann ich dich wieder weglasse. Ich glaube, dann fängt es an, unangenehm zu werden. Mhm. Das heißt, kontrollierte Kontrollabgabe kann nett sein. Und das sind auch teilweise die Sachen, die wir am Wochenende machen. Wir legen unser Schicksal auch in die Hände von anderen, aber halt in dem Vertrauen, das wird schon.
Legen wir unser Schicksal oder legen wir unseren Spielspaß in die Hände der anderen?
Natürlich auch. Und wir sind enttäuscht, wenn der Spielpaar, wenn diese Erwartungshaltung an diese ganzen Sachen nicht erfüllt wird. Ein Spiel macht nicht Spaß, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält. Ein Spiel macht nicht Spaß, wenn ich merke, mein Charakterkonzept führt dazu, dass ich die ganze Zeit nur finster in der Taverne hocke und keiner mit mir spielen will, weil ich irgendwie zu nicht bindungsmäßig rüberkommen.
Das heißt, ich, wenn ich eine Nekromantin spiele und leichenblass mit gutem Patchouli aufgelegt, schwarze Kleidung tragend in einer Kender-Taverne oder in einer, keine Ahnung, in einer völlig egal normalen Taverne sitze, hinten in der Ecke ein Rotwein trinke, weil natürlich Rot, Blut und ja, ihr könnt das euch vorstellen, und dann 4 Stunden lang mich keiner anredet, dann liegt das an mir und nicht an den Leuten, die einfach nicht mein cooles Charakterkonzept verstehen.
Möglich. Oder der Kontakt ist sehr kurz und sehr intensiv und endet an einer Schwertspitze.
Du meinst Stahl?
Zum Beispiel.
Okay, verstanden.
Und dann wirst du gezwungen, dein Charakterkonzept nochmal zu überlegen, weil du denkst, okay, so ganz der böse Nekromant, der kam gerade nicht so gut.
Ich könnte der liebe Nekromant sein.
Jedenfalls nicht neben dem Zelt der Akronan.
Die Grüße an dieser Stelle.
Schönen Gruß. Oder du bist Portalmagier und denkst dir so, das nehme ich, um jeden Tag dramatisch auf den Platz zu kommen, mach ein großes Portal. Auch sehr beliebt, habe ich gehört, bei Akron.
Es ist ja bald so eine Veranstaltung.
Ja, mal gucken. Wenn du nützlich genug bist, mögen sie vielleicht ein Auge zudrücken. Wer weiß.
Gut zu wissen. Okay.
Also, wie gesagt, da haben wir diese ersten zwei. Das dritte Prinzip diesen psychologischen Grundbedürfnissen nach Klaus Grawe ist das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Viele andere Psychologen, inklusive ihm, also der wurde ja schon bewiesen, das heißt, ich versuche nicht von einer Theorie zu reden, die so halbseiten ist, sondern wirklich schon ein bisschen mehr Bauch hat, zu sagen, wir gehen davon aus, dass wir versuchen, unseren Selbstwert zu schützen. So, natürlich fällt da wahrscheinlich jedem ein, zu sagen, ey, das war jetzt aber nicht gerade selbstwertschützenswert oder selbstwerterhöhend, aber prinzipiell haben wir da schon ein Empfinden für. Das fußt so ein bisschen halt auch auf der Idee, dass Menschen erstmal von sich behaupten, dass sie eigentlich ganz gut sind. So, ich bin ein dufter Typ. So, das mag der Psychopath sein, der gerade Massenmord begangen hat. Wenn du die fragst, glauben die meisten auch von sich, dass sie das Recht hatten, das zu tun oder was auch immer. Ich möchte an dieser Stelle nicht explizit Laper mit Psychopathen verwechseln. Es war nur ein Beispiel, zu sagen, dass selbst wenn wir von außen gucken und denken, er hat ja wohl voll den Hau und wie kann er denn so viele Leute umbringen, dass die Leute immer noch, dass diese Täter immer noch davon überzeugt sind, die hätten was Richtiges getan. Und das zieht sich durch ganz viele Gruppen. Aber auch der normale Mensch hat einfach ein Recht dazu zu sagen, nee, ich bin eigentlich ganz in Ordnung.
Mit diesem Vorurteil musste man sich ja vor den 2000ern und in den 2000ern durchaus mal auseinandersetzen, weil es ja Stimmen gab, die die Rollenspieler oder Live-Rollenspieler als Satanisten,
Oh ja.
Sektierer, Psychopathen und so weiter dargestellt haben. Deswegen.
Ja. Das bis zu den ersten Artikeln, die irgendwie hießen, die tun nichts, die spielen nur oder irgendwie solche Geschichten. Ja, und wir alle machen Sachen, um uns danach gut zu fühlen und uns danach wertvoll zu fühlen, was total in Ordnung ist. Viele verwechseln das mit irgendeinem Egoismus. Und ich bin aber der Meinung persönlich, dass ein gesunder Egoismus, ne, gesund, Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, zum Eigenschutz dazugehört. Allerdings das Problem an dieser Stelle ist, wir lernen unseren Selbstwert in erster Linie erstmal in der Entwicklung von unmittelbaren Bezugspersonen, das heißt häufig von Eltern. Und da kann, genau wie in der Bindung, so einiges schiefgehen, dummerweise. Und die Art und Weise, wie man diese Bedürfnisse in einem späteren Alter äußert, kann ein bisschen skurril anmuten. Weil ich gehe ja nirgendwo hin, weil das auch nicht so weder gelehrt wird, noch irgendwie gesellschaftlich anscheinend akzeptabel ist, zu sagen, hey, das, was sie hier tut, sieht unfassbar interessant und nett aus, darf ich mitspielen? So, das kann man vielleicht so machen, ist ein bisschen platt vielleicht, ne? Aber bestimmten Türöffner zu haben, der mich vielleicht schneller ins Spiel bringt, der mich mit anderen in Kontakt bringt, kann wirklich ein Game Changer sein, wenn ich so ein ganzes Wochenende zum Beispiel allein auf eine Con fahre. Entschuldigung, ich war aber bei Selbstwert. Das heißt, wir haben das Bedürfnis nach Selbstwert. Wir sehen unseren persönlichen Wert, so wie er uns beigebracht wurde. Dummerweise sind wir später, spätestens nach der Pubertät oder halt auch davor, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich begreife mich als alleinstehende, selbstständige Person für meinen eigenen Selbstwert erstmal auch mitverantwortlich. Das heißt, ich kann mein Selbstwert, sollte mein Selbstwert nicht blind in die Hände eines anderen legen, einer anderen Person
Das
legen.
heißt aber, es gibt, man sagt das ja durchaus, es gibt ja im Live-Rollenspiel Menschen, die sich über ihre Rolle, die sie darstellen, durchaus Dinge ermöglichen, die sie im realen Leben so nicht ermöglicht bekämen, aufgrund diverser Probleme, die sie, ich sag mal, zu Großteilen und einfach nicht verschuldet haben. So, und damit sich quasi Selbstwert über ein Spiel zu besorgen, ist das das, was du uns erzählen willst? Okay.
Was heißt besorgen? Du besorgst dir das eigentlich immer auf täglicher Ebene. Also beziehungsweise man strebt danach. Wie gesagt, es gibt natürlich Ausnahmefälle, wo die Persönlichkeit nachher sagt, ich bin nichts wert. Und ich rede ja auch nicht über komplett geschädigte Personen, ich rede nicht über bipolare Persönlichkeitsstörungen und ich rede auch nicht über ich bin nichts wert Einstellungen, sondern erstmal von einer halbwegs normalen psychologischen, also Entwicklung, emotional-psychologischen
Einer
Entwicklung.
neurotypischen Person.
Relativ neurotypisch, ja, obwohl halt auch neuro-untypische Menschen trotzdem solchen Sachen folgen können. Je nach Ausprägung der atypische, wie auch immer, wenn du halt nicht neurotypisch bist. Aber wir gehen erstmal von der Anführungsstrichen normalen, der Norm entsprechenden Entwicklung aus. Das heißt, da strebt man schon irgendwie danach, seinen Selbstwert erhöhen. Wenn du in Umfragen Leute nach Selbsteinschätzung immer bittest, versuchen sie sich auch, oder es ist ganz normal, dass man sich teilweise besser einschätzt, als man mutlicherweise selber ist. Und das ist auch, gehört auch zur Normalität. Wenn du sagst, auf einer Skala von 1 bis 10, für wie hilfsbereit schätzen sie sich? Weil Hilfsbereitschaft ja in unserer Gesellschaft eine sehr hoch anerkannte Fähigkeit oder Skill ist, den man irgendwie so mitbringen darf, um mit anderen gut klarzukommen. Gibt es wenige Menschen, die von sich aus sagen, ja, meine ist bei 1 bis 2, mir doch scheißegal, was ihr wollt oder von mir, ich helfe euch nicht. Sondern die meisten empfinden sich zumindest, wie es nachher in der Realität aussieht, empfinden sich zumindest als hilfsbereit. Und es kommt natürlich auch an, wer fragt und was ist das für ein Umfang, was ist das für eine Art von Hilfe, die ich da jemandem angedeihen lasse, einer alten Oma eben über die Straße zu helfen mit ihren Einkaufstüten, die gerade geplatzt sind, was auch immer. Ist eine Art, ne, von Hilfe, die man wahrscheinlich intuitiv macht oder ein Kind davor bewahren, um runterzufallen, wenn man sieht, es fällt gerade, statt zu sagen, ja, pst, knall doch runter, wirst du sehen, das tut weh, ne, sondern einfach so intuitiv aus dem Affekt heraus, sind die meisten Menschen schon auch drauf, behilflich zu sein, wenn es uns jetzt selber nichts großartig kostet. Es darf nicht oder sollte nicht zu meinem Nachteil sein.
Okay.
Muss es auch nicht. Ich kann ja helfen, ohne davon von mir was aufzugeben.
Was? Selbstlosigkeit?
Ja, wir können eine ganze tiefe psychologische Folge über Altruismus starten, sagen, gibt es das wirklich, ja oder nein? Aber heute nicht.
Im Lab? Spannend.
Aber heute nicht.
Wenn Hörende dazu sagen, hey, ich kann dazu eine ganze Folge füllen, weil ich habe darüber eine Doktorarbeit geschrieben,
Altruismus
im Lab.
Kommt
bitte
zu
meldet
uns.
Euch.
Generell auch zu anderen psychologischen Themen. Wir können uns über jedes einzelne gerne unterhalten. Ich bin da immer Fan von. Aber damit ihr schon mal einen Ausblick habt und damit wir euch auch ein bisschen mal Zeit geben, die Sachen euch zu überlegen und uns zu kontaktieren, versuchen wir jetzt immer so kleine, das haben wir noch vor und das wollen wir machen und meldet euch doch gerne. Der Tom kriegt unfassbar gerne Post.
Ja, ich antworte auch sehr schnell, wenn ich kann.
Ja, im Gegensatz zu mir, darum bearbeite ich nicht die Post. Ich würde euch 3 Monate lang ignorieren. Nicht böswillig, aber ich gucke einfach keine E-Mails so schnell nach. Die belästigen mich. Das entspricht meinem 4. psychologischen Grundbedürfnis.
Okay.
Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Mir bereitet das sehr viel Unlust, E-Mails zu lesen. Deshalb gucke ich da so selten rein.
Ja.
Dafür habe ich aber einen großen Lustgewinn, wenn ich Sachen tue, die mir als angenehm erscheinen, wie zum Beispiel malen, mich ausdrücken, Musik machen, podcasten, Gaming, Lappen und so weiter. Das klingt schon fast zu logisch, als dass man es eigentlich aufschreiben müsste. Aber unsere innere Motivation richtet sich ja häufig nach den Dingen, die wir gerne tun. Oder wir zeigen ein sogenanntes Vermeidungsverhalten bei den Sachen, die wir nicht so gerne tun. Ne? Ihr kennt das bestimmt, ihr habt irgendeine wichtige Aufgabe, Steuererklärung und so weiter. Und es gibt Leute, die müssen Steuererklärung immer wieder zur gleichen Jahreszeit machen. Und das Haus und die Wohnung sah nie besser aus zu diesem Zeitpunkt. Weil irgendwie selbst putzen, zumindest für mich,
ich dachte,
immer noch.
Ja. Beispiel, nicht die Steuererklärung.
Ja, aber auch, das lässt sich aber alles übertragen. Also ich mache Sachen gerne oder nicht gerne. Und die Sachen, die ich nicht gerne mache, drücke ich mich oder versuche, anderes Verhalten zu zeigen. Und die Sachen, wo ich sage, ja, das ist meins, da schreie ich hier und ne?
Beliebteste Rolle auf einem Fantasy-Live-Rollenspiel. Steuerprüfer. Nicht Steuereintreibende, sondern
nein.
Steuerprüfende.
Ich prüfe nur. Ich meine, Menschen, die das als Beruf gewählt haben, ich persönlich halte es eher für komplett irgendwie nicht normal. Weil wer hat denn da schon Freude dran? Aber es scheint ja solche Leute zu geben. Deshalb lasse ich ja meine Steuererklärung auch gerne machen. Weil auf so einen Scheiß, ich habe ja schon Probleme damit, überhaupt diese Zettel zusammenzufassen. Allein da kotze ich ja schon ab und putze lieber meine Wohnung. Und das ist eine Sache, die ich auch nicht gern mache. Ne? Ich bin also so richtig hedonistisch geprägt. Dann gibt mir Sachen, die mir gut tun. Die mache ich bis zum Exzess und bin so richtig in diesem Flow erleben, heißt das dann. Und fühle mich total toll. Aber das ist ja auch, weshalb wir zum Lab gehen. Wir tun etwas, was uns gut tut, was uns Lust und nicht im sexuellen Sinne Lust, sondern Lust bereitet.
Freude.
Und Freude, sozusagen kann man sagen, Spaß oder nicht Spaß, so ein bisschen. Ne? Nach dem Prinzip gehen wir ja zum Lab, ansonsten würden wir nicht freiwillig irgendwo hinfahren. Und das heißt, normalerweise werden diese ganzen Bedürfnisse inklusive also 4, Bindung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz und das 4. Lustgewinn, Unlustvermeidung und Nummer 5 als kleines Schwänzchen hinten dran, das Streben nach Autonomie und Exploration, das heißt, was ist da draußen? Ist eigentlich unsere Basis für ganz viele motivierende Faktoren, die auch im Lab, finde ich, sehr präsent sind und die man durchaus befriedigen kann und weshalb es uns so gut tut, zu spielen und zu lapen oder generell auch Spiele zu tun. Die meisten Laper, die ich kenne, die lapen nicht nur gerne, die spielen generell gerne. Gesellschaftsspiele, Brettspiele, was halt auch immer, Kreativspiele, nicht Kreativspiele, Kartenspiele, es gibt so viele Arten von Spielen. Die spielen einfach gerne, einfach weil das eine wohltuende Dusche ist, weil viele dieser Bedürfnisse dort erfüllt werden, ohne dass wir das reflektieren, dass sie erfüllt werden, sondern es passiert einfach und wir fühlen uns nach dem gemeinsamen Miteinanderspielen einfach besser. Und auch wenn so ein Konne anstrengend war und es gab vielleicht weniger Schlaf und Maslow schreit, wo bleibt der Schlaf, wo bleibt dies, wo bleibt die gesunde Ernährung, was auch immer, trotzdem unsere Psyche nach so einem Wochenende ein Stück weit erholter ist, als wir da reingegangen sind. Und das ist doch super. Das heißt, Spielen so als Selbstzweck und dann auch, da kommt da dieses spätere Wort, auf das ich ganz irgendwann nochmal eingehe, Richtung Selbstbestimmungstheorie bzw. Selbstbestimmung und Selbstwert, Entschuldigung, Selbstwert auch noch und Selbstwerterwartung und solche Geschichten, kommt alles mit da rein. Und jeder Psychologe müsste eigentlich vor Freude in die Hände klatschen und jauchzen, wenn er hört, dass erwachsene Menschen solche Spiele spielen. Weil er dürfte mutmaßen, dass es sich zumindest um Leute handelt, die eine Balance suchen. Mhm. Und wenn du die, und ich finde es vollkommen legitim, in Anführungsstrichen im echten Leben nicht kriegst, weil bestimmte Bedürfnisse dort nicht erfüllt werden. Wenn die im Spiel erfüllt werden und du das gerne machst und es dir gut tut, finde ich es total cool und richtig. Wenn man, das ist das kleine Aber, weiß, dass man vielleicht erfährt, oh, ich habe da vielleicht ein besonderes Bedürfnis, was im realen Leben gar nicht erfüllt wird, vielleicht auch da mal zu gucken, zu überlegen, wie kann ich denn solche Sachen in meinem realen Leben auch noch unterbringen, damit es mir noch besser geht mit meinem richtigen Leben und nicht nur ein tolles Erleben auf dem Live-Rollenspiel zu haben.
Du meinst im Lab oder durch Lab oder auf einer Veranstaltung festzustellen, hey, es wäre vielleicht sinnvoll, mir die Haare zu färben, weil ich da Lust drauf habe. Ich habe eine Perücke getragen in einer Farbe, die mir gefallen hat und hey, ich könnte ja auch meine Haare färben. Nicht, dass ich das jetzt persönlich tun würde, aber wäre das so eine Feststellung, von der du gerade gesprochen hast?
Auch. Also ich wäre jetzt nicht das erste Beispiel, an was ich denken würde, weil das so eine Äußerlichkeit ist. Ich denke eher ein bisschen psychologischer in der Hinsicht. Aber natürlich, wenn du denkst, ja, Haarfarbe kam gut an, warum sollte ich sie nicht zu Hause auch tragen? Ja, geht auch. Ich denke da eher in eine andere Richtung, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bindungsbedürfnis hast, zu sagen, ich würde gerne mit Menschen in Kontakt kommen, habe aber im realen Leben Schwierigkeiten damit, auf Menschen zuzugehen, zu sagen, hey, hallo, ich bin Alex, schön dich zu treffen, was machst du denn hier? So dieses Outtime-Gerede, was man auch manchmal auf Labs hat und viele Menschen auf einmal sehr schüchtern sind, weil sie halt vielleicht nicht in der Rolle sind und es in der Rolle aber so viel einfacher fällt, diese Angst oder auch Scham oder was damit behaftet ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, Wissen zu reduzieren und zu sagen, okay, wenn ich hier Mist baue, weil wir sind, die leben ja in einer meiner Meinung nach toxischeren Fehlerkultur noch in Deutschland, wo Fehler machen ja irgendwie noch schambehaftet ist, beim Lab und beim Spielen generell nicht so sehr. Das heißt, ich habe eine geringere Hemmschwelle, da vielleicht mal mehr Kontakt zu testen, wie gehe ich mit Menschen in Kontakt, wie spreche ich sie an und festzustellen, wenn ich halt der Loner bin, der in der Bank, der das Wochenende in der Taverne mit der Kapuze im Gesicht sitzt und dann feststelle, so richtig hat das mit dem Kontakt nicht geklappt. Mhm. Nur wenn man natürlich die Reflexionsfähigkeit hat und hinterher sagt, du, mein Konzept muss ich nochmal überdenken.
Ich habe das irgendwie mit eher so praktischen Umsetzungen, sowas wie festzustellen, hey, ich würde gerne einen Teil meines Gartens zu einem Feengarten umbauen. Ja. Grüße an dieser Stelle unbekannterweise.
Ja. Ja, auch das, ich meine, wenn einen das glücklich macht, aber vielleicht, ich weiß es nicht, die meisten Sachen laufen, glaube ich, für viele Menschen da unbewusst, zu sagen, was tut mir da eigentlich gut? Und wenn du merkst, ja, bestimmter Kontakt mit Menschen tut mir gut oder die Art und Weise, wie ich Sachen formuliere, die kommen besser an, wenn ich sie so mache oder die kommen nicht so gut an, wenn ich sie so mache. Das sind vielleicht auch Reflexionsprozesse, die gar nicht bewusst ablaufen, sondern eher so unterbewusst verarbeitet und vermerkt werden, zu sagen, hey, wenn ich so auf jemanden zugehe, habe ich eigentlich immer relativ positive Rückmeldungen. Und wenn ich sage, ey, du bist doch voll der unfähige Magier, dass wir das nicht dann gerade Sympathiepunkte oder Connection zu jemandem einbringt.
Und ich habe mir gerade überlegt, es ist vielleicht nicht sinnvoll, Marktsprech, also Mittelalter-Marktsprech, bei einem Bewerbungsgespräch zu benutzen.
Ehrlich?
Ja.
Kommt drauf an, wo du dich bewirbst.
Okay, das ist dein Punkt. Gut.
Aber sonst, also ja klar, von der Sprache. Aber ich muss sagen, ich finde, die Labsprache hat sich auch schon ein bisschen mehr gelockert.
Wohl an.
Wir haben ja auch schon festgestellt, da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Wenn jemand so spricht, und wir kennen ja solche Leute, die das mehr benutzen, so, die fühlen sich damit ja anscheinend sehr wohl. Und ich denke mir so, nö. brauche ich nicht zwangsläufig. Aber das ist eine persönliche Präferenz und mir ist das relativ egal, wie der andere dann daherredet, wenn er nicht gerade von irgendwelchen Platinen in seinem Computer spricht. Mhm. Mir ist das wurscht, ob jemand okay sagt oder
noch solche Ordnung. Sachen.
In Ordnung. Nein, das heißt in Ordnung. Denkst du, ich werde nicht zur Linguistikpolizei hier oder zum Kritiker. Mhm. Aber das war ja auch gar nicht unser Thema. Unser Thema war erstmal Psychologie im Lab und was das für wunderschöne Kräfte entfalten kann und was da vielleicht noch so hintersteht. Man könnte aus jedem dieser einzelnen Themen eine 3-Stunden-Folge machen. Kann ich, wie ihr schon gemerkt habt, endlos drüber labern. Doch. Nein, vielleicht nur 40 Minuten, vielleicht auch nur 20. Und wir versuchen, ich würde versuchen, die dann ein bisschen aufzubereiten, hoffentlich mal mit kompetenten oder auch weniger kompetenten Gästinnen, die sagen, hey, ich habe dazu gerade eine Arbeit geschrieben oder hey, ich arbeite in dem Bereich oder ne, was auch immer. Mhm. Ich glaube, etliche Pädagogen, pädagogische Kräfte in Kindertageseinrichtungen, die dürften sich damit schon auskennen. Die arbeiten häufig bedürfnisorientiert und die wissen, was das bedeutet. Bedürfnisse oder ne, Angebote zum Beispiel nach Bedürfnissen zu machen. Oder halt auch Psychologen, die sagen, okay, wo sind denn hier die Schutzfaktoren? Was ist denn, ne, nach was agiert da gerade jemand? Was möchte er schützen? Was möchte er besser machen? Und die haben Grave auch, glaube ich, immer mit im Hinterkopf, oder ich hätte das oder ich habe das bei der Unterstützungsarbeit dann zu sagen, okay, gucken auch mal nach bestimmten Bedürfnissen. Oder nach bestimmten Schutzfaktoren etc. pp. Und ich glaube, viel davon wird auch im Lab zumindest sehr unterbewusst umgesetzt und angestrebt. So meine perfide Theorie hier.
Verrückt, das klingt ne? ja
verrückt.
Absolut logisch sogar.
Schlimm, genau. Und dann nehmen wir noch so ganz tolle Wissenschaftler mit dazu, wie zum Beispiel Schulz von Thun, von denen vielleicht auch schon mal welche Leute gehört haben. Mhm. Oder Ainsworth, wie gesagt, Ainsworth und Bowlby mit ihrer Bindungstheorie. Wer davon noch nichts gehört hat, dümmer wird man davon nicht. Kann man vielleicht nicht unbedingt überall was mit anfangen. Aber ich glaube, eine Anregung zur Selbstreflexion oder zu, wie trete ich zum Beispiel mit anderen Leuten eigentlich in Kontakt auf so ein Live-Rollenspiel? Oder was könnte mir den Einstieg erleichtern? Oder, wenn ich auch so drauf bin, wie könnte ich denn jemanden den Einstieg erleichtern? Wenn ich merke, der kommt nicht so richtig in die Gänge. Wenn ich dann halt den Auftrag, meinen inneren Auftrag habe, ich möchte jemanden anders mitnehmen oder auch mit Einstiegshilfen geben.
Ja, dafür gibt es ja diese Spielprinzipien aus dem Nordic Lab, Play to Live, Play to Cheer, Play to Lose, Play to Struggle und so weiter. Mhm. Das ist ja, kommt ja da aus der Ecke. Da werden wir uns dann, wenn wir zu dem Thema kommen, auch nochmal.
Genau, wir können das ja versuchen mal zu verweben.
Ja. Genau. Sehr schön. Gut.
So, dann haben wir hier Professor Dr. Tom und Alex.
Ich
heute einen kleinen Psycho-Einblick ins Lab gegeben. Was wir nicht machen werden, ist hier so irgendwelche komischen Shaming-Sachen abziehen, von wegen, er holt sich ja nur sein Zeug hierher, um sein kleines Ego aufzupolieren. Das ist ja eine sehr wertende und fiese Herangehensweise. Mhm. Solche Sachen habe ich schon oft gehört. Meine Reaktion ist inzwischen, ja, wenn es denen gut tut und hier keine Bombe hochgeht, ist mir das relativ wurscht. Es gibt dazu immer Gründe und ich finde, jeder hat seinen eigenen Grund da verdient.
Gut, aber damit wäre ich zumindest fragenlos glücklich.
Erstmal ja, ich glaube für den Einstieg ist das ein Überblick mit dem, sollten hoffentlich viele was anfangen können, falls nicht und es noch Fragen auftreten dazu, findet ihr uns auf unserem Discord-Server,
genau,
wo die Rubrik aufgemacht wird, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wozu ihr gerne noch euer Wissen, Lob, Kritik, Anregungen hinterlassen dürft.
Natürlich auch, wenn ihr dazu sagt, hey, zu dem Teilbereich kann ich euch echt was erzählen. Sehr, sehr gern meldet euch. Ja.
Gerne. Ansonsten müsst ihr es mit der Hobbypsychologin Alexandra auf euch nehmen.
Sehr schön.
Okay.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.
Genau, habt's gut, habt einen schönen Sonntag noch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.